Kannst du dich noch dran erinnern, wie dein Leben so in der 6., 7. Klasse war?
Haben dich deine Eltern nach der Schule zum Sport gefahren? Hast du deine Wochenenden manchmal ganz gemütlich bei Oma und Opa verbracht? Hast du dich manchmal für schlechte Noten geschämt?
Christiane war in dem Alter in Berlin.
In Charlottenburg. Am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht mal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Aber selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar. Nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge beschließen wir unsere achteilige Strecke von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Fernsehserie, die seit dem 19. Februar bei Prime Video läuft von Amazon. Und eine Neuerzählung ist des Bestsellers über Christiane F. In ein Serienformat gebracht von Annette Hess. Regie führte Philipp Kadelbach. Produziert haben Sophie von Uslar und Oliver Bergen. In der abschließenden Episode haben wir mit Kadelbach gesprochen, dem Regisseur aller 8 Episoden. Wir haben Philipp Kadelbach gefragt, ob seine Serie so etwas sein sollte wie ein Period Piece der 70er Jahre. Denn wir fanden, dass die Ausstattung und die Kulissen ein wenig so wirkten, als stamme es aus der Zeit. Die Zeit selber ist ja nicht genau situiert, also nicht festgelegt auf 1976. Und da hat er uns folgende Antwort zugegeben.
Im Buch und im Film von Uli Edel gibt es ja die Jebenstraße, die ja genau auf der anderen Seite vom Zoo liegt, in denen halt die abgehangen haben sehr viel. Wir haben diese Jebenstraße quasi frei erfunden. Wir haben sie zwar in die Nähe des Bahnhof Zoos gesetzt, aber wir haben uns quasi eine Ebene ausgedacht, die ein bisschen tiefer liegt und die überhaupt nicht in Berlin existiert. Aber es ging einfach darum, dass man auch auf die visuelle Komponente halt irgendwie Wert legt und das Ganze ein bisschen spannender erzählt. Wir kokettieren natürlich mit dem Damals und dem Jetzt irgendwie und wo kann man eine Verbindung schaffen. Wir haben schon Spaß auch daran zu verwirren. Wir wollen eine Halle erzählen, die dann irgendwie sich auch abzweigt in verschiedene labyrinthartige Gänge zu den U-Bahnen oder zu anderen Orten. Und so ist es ein großes Puzzle am Ende des Tages.
Ja, wie er gesagt hat und wie wir als Berliner gleich gemerkt haben, Leute, die nicht in Berlin leben, wissen es vielleicht nicht unbedingt, sind doch einige der Straßen um das Areal Bahnhof Zoo herum frei erfunden. Arne, ich fand ja die Ebene ganz toll, die ich auch nicht mehr wiedererkannt habe, weil es die nicht gibt, wo nämlich all die Junkies abhängen.
Ja, wo die Junkies abhängen. Natürlich ist der Bahnhof Zoo nicht historisch genau dargestellt. Das Innere ist natürlich dem Bahnhof Zoo von 1977 nachempfunden. Man kann das auch vergleichen mit dem Film. Aber manche Äußerlichkeiten stimmen nicht oder können nicht mehr rekonstruiert werden. Es gibt auch einen Tunnel, eine Unterführung, die es tatsächlich nicht gibt beim Bahnhof Zoo. Aber das ist natürlich alles der Dramaturgie geschuldet und der Ästhetik des Films.
Als nächstes haben wir Philipp Kadelbach gefragt, wie er denn eigentlich auf dieses Sound gekommen ist. Wir kennen ja das Sound, oder wir kennen es nicht mehr. Ich bin ja erst Mitte der 90er nach Berlin gezogen, als diesen Christiane F-Ort, diesen verwinkelten, bunkerartigen Club, der sich jetzt verwandelt hat in eine berghainartige Kathedrale. Da hat er Folgendes zu gesagt.
Und das Sound, das wir in Prag gebaut haben, gibt uns halt einfach technisch wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten. Es strahlt viel mehr, es ist ein Ort, an dem man sich schneller wohlfühlen kann. Und das hat aber wirklich was zu tun mit der allgemeinen Ausrichtung dieser Serie. Also wir haben versucht, uns jetzt nicht unbedingt im authentischen Raum zu bewegen.
Ja, man findet sowas anscheinend nicht mehr in Berlin, leider, und geht deswegen nach Prag. Aber umso besser, wenn es dort die leerstehenden Theater gibt, um da reinzugehen.
Ja, also Kathedrale ist vielleicht etwas übertrieben, aber der Club war tatsächlich erstens muffiger, zweitens schäbiger, mit niedriger Decke, mit Nebenräumen. Christiane F. schildert sogar, dass es Abstellräume gab, wo leere Getränkekästen standen und die abgeschlossen waren. Und es wurden einzelne Drogendealer, aber vor allem Fixer herausgegriffen, die auffällig geworden waren und die den Betreibern missliebig waren. Und die wurden eingesperrt in diesen Raum, in dem ein Barhocker stand. Die wurden gefesselt oder in Handschellen an diesen Barhocker gekettet.
Wer hat das denn gemacht? Waren das die Barkeeper oder die
Bouncer? Das waren Betreiber, Türsteher. Also diejenigen, die Interesse daran hatten, dass die Fixer oder besonders auffällige, auch störende Fixer und Dealer nicht mehr in den Club kommen sollten. Also die stundenlang da herumhingen. Es gab ja ein Kino im Sound. Es gab sogar die Möglichkeit, Kassetten aufzunehmen, also das mitzuschneiden, was in dem Club.
Aber wieso haben die denn nicht die Polizei gerufen? Die
können ja, das gerade nicht.
Selbstjustiz dann sozusagen quasi gefesselt an Stuhl.
Ja. Ja. Damit die nicht wiederkommen.
Das ist ja wie im Western.
Damit die ganz, als Rache oder als Drohung, dass sie niemals wiederkommen. Es war Christiane selbst, die schließlich, als sie ihren Freund, hier heißt er Benno, tatsächlich war es Detlef, als sie den suchte und nicht mehr fand. Und sie war, wie sie immer schreibt, voll breit und geriet in Panik, in Aufregung, sah ihn nicht mehr. Und dann wurde sie rausgegriffen und sie wusste sofort, als sie durch die Stahltür geführt wurde, was ihr blüht, befreite sich, lief weg auf die Straße und konnte dem Häscher entkommen und rief von einer Telefonzelle aus die Polizei an und die freute sich darüber und rückte mit zwei Polizeiwagen an, weil sie glaubte, man könnte jetzt endlich das Sound vielleicht schließen oder jedenfalls eine Razzia machen. Nur Benno oder vielmehr Detlef war bereits in der Wohnung eines Freiers und lag schon im Bett, als Christiane anrief. Aber das führt jetzt alles zu weit.
Ja, genau.
Kommen wir zur nächsten Frage nach der Hauptdarstellerin Jana McKinnon. Wir haben schon öfter gesprochen über das Casting und die Auswahl der Darstellerin der Christiane F.
Genau, wir haben ihn gefragt, wie er denn auf sie überhaupt gestoßen ist. Und hier ist seine Antwort.
Christiane ist die Halsschlagader dieses Projekts. Mit der muss man mitgehen. War ja auch eine lange Suche tatsächlich nach unserer Christiane. War auch ein Zufallstreffer, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben sie auf dem Foto, haben wir das Mädchen gesehen, irgendwann, nachdem wir schon so ein bisschen ratlos waren. Und haben uns dann gefragt, wer sie eigentlich ist. Und dann haben wir sie eingeladen. Ja. Sie dann plötzlich eines Tages im Casting stand, war das auch ziemlich schnell klar.
Ja, er nennt sie treffenderweise die Halsschlagader des Projekts, ein echter Zufallstreffer. Das sind eigentlich immer die besten Geschichten, dass man auf Menschen trifft, die man eigentlich nicht im Plan hatte. Ist natürlich auch klar, ne? Wenn man jemanden auf dem Foto sieht, der sich nicht vorstellt, dann muss sich diese Person auch nicht der Aufregung aussetzen, der sich vielleicht andere, die beim Casting teilgenommen haben, ausgesetzt haben. Und sowas ist doch ein ganz natürlich wirkender Prozess, auf sie zu stoßen,
ja. Ne? Zum Casting ist sie dann allerdings auch gegangen, neben Lea Drinder und Lena Urzendowski. Und das war sicher das größte Risiko. Denn man kann sagen, Lena Urzendowski hat schon eine verhältnismäßig lange Karriere in den 6 Jahren, da sie Rollen, auch Hauptrollen gespielt hat. Und bei Lea Drinder war das wahrscheinlich vor allem auch eine Angelegenheit der Besetzung, dass sie als Babsi mit dem kurzen blonden Haar tatsächlich sah Babsi oder Babette eigentlich nicht genauso aus, aber das ist natürlich sehr geschickt besetzt, denn sie steht ja den beiden anderen Frauen entgegen und hat eine vollkommen andere Biografie, eben eine eigentlich stammt aus einem reichen Elternhaus, wird von der Großmutter, und ich meine der Haushälterin, ist also nicht die Tante, sondern ist wohl die Haushälterin in der großen Villa. Und Jana McKinnon war wahrscheinlich das größte Risiko und dann aber auch das größte Glück, dass man hier die Schauspielerin gefunden hatte, die ungefähr dem Bild entspricht und auch nicht allzu sehr Nadja Brunkhorst ähnelt. Aber man kann sie sich vorstellen als Christiane F.
Ja, ich hätte es ja zu schön gefunden, wenn sie mit österreichischem Dialekt gesprochen hätte, aber es geht ja leider nicht bei einem Berlin-Film. Umso besser, dass sie dann authentisch als Berlinerin.
Ja, das wäre sehr merkwürdig gewesen, wobei leider. Christiane F. aus Hessen stammte, aber sehr aus der hessischen Provinz und kam aber sehr bald nach Berlin. Ich weiß nicht, im Alter von 4 oder 5 Jahren. Also,
ja, am Ende landet sie doch bei den Onkeln oben in Schleswig-Holstein, ne?
Ja, Schleswig-Holstein ist, war es tatsächlich nicht, sondern es war Hessen und hier ist es Schleswig-Holstein.
Ach so.
Und ich glaube, in Uli Edelsfilm ist es, glaube ich, auch Schleswig-Holstein.
Wieso haben Sie in Uli Edelsfilm Schleswig-Holstein genommen?
Wahrscheinlich wirkt es entlegener. Es ist in Christiane F.'s Buch immer die Rede sogar von Westdeutschland. Also auch ihre Mutter spricht in ihren Einlassungen immer von Westdeutschland. Da wird Hessen nur zweimal überhaupt erwähnt und überhaupt keine Ortsbezeichnung. Also hätte auch Schleswig-Holstein sein können. Es ist jedenfalls ein kleines Dorf, in dem es aber eine Drogenszene tatsächlich schon gab, aber mit Hasch.
Unbewusst hingeführt. Naja, okay. Ansonsten hat Philipp Kadelbach natürlich noch über die weiteren jungen Menschen aus dem Cast gesprochen und lassen ihn mal etwas sagen zu Axel.
Axel ist der erfahrenste in puncto Drogen in der Gruppe, der schon von Folge 1 an Heroin spritzt. Eher ein schüchterner Typ, der sehr froh ist, einen Job gefunden zu haben und irgendwie so in der Gruppe die Aufgabe hat, Harmonie herzustellen. Also er ist irgendwie sehr daran interessiert, dass das irgendwie alles in der Gruppe funktioniert, gibt seine Wohnung her, Benno und Michi können da schlafen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal irgendeine Art von Konflikt mit den anderen sucht oder so. Das ist wirklich die gute Seele eigentlich unter den 6.
Ja, Axel ist eine ganz besondere Figur. Das fällt einem auch sofort auf, wenn man die erste Folge sieht, weil er so ein lieber Kerl ist. Ne? Er ist auch derjenige, der aber von der ersten Folge an schon Heroin nimmt und so ein bisschen derjenige, der für die Harmonie zuständig ist. Irgendwann kommen dann natürlich die Haare ab, nachdem so lange über die Haare gesprochen wurde, wie man sie geschmeidig hält.
Ja, also Jeremias Meyer spielt Axel, der auch im Buch eine Rolle spielt, auch als einer der entscheidenden Kumpels von Benno, zu dem wir noch kommen. Und es ist hier, glaube ich, ein genialischer Einfall der Drehbuchautorin Annette Hess, dass Christiane F. ihn kennenlernt im Bahnhof Zoo, glaube ich, sogar am Schalter, steht hinter ihm und sagt so schöne Haare. Und er sagt, wir haben das mit Eidotter und Likör gewaschen.
Ja, wobei das Beste natürlich, oder ein weiterer guter Aspekt an ihm natürlich ist, dass ausgerechnet derjenige, der Erfahrenste mit der Droge ist, auch derjenige ist, der Netteste ist. Man könnte ja normalerweise denken, man würde jemanden nehmen wie den Michi zum Beispiel, der nun wirklich sehr, sehr asketisch und sehr ausgemergelt, den Heroin-Schick schon in sich trägt, dass man den nimmt als den Erfahrensten, dass man auf Axel zurückgreift, der eigentlich eher nur aussieht wie so ein Kiffer, der auf Rockkonzerte geht und mehr nicht. Das hat mich am meisten beeindruckt.
Er sieht, wie manchmal zu hören ist, zu gut aus und noch zu gut. Was übrigens aber, wenn man dem Buch folgt, für alle galt. Also die wurden immer dünner ausgemergelt und körperlich natürlich schwer angeschlagen und dem Zusammenbruch nahe. Aber Christiane F. schreibt immer, noch am Ende sahen Babsi und Lena im Gesicht ungefähr so aus, wie sie kennengelernt hatte, also etwa 2 Jahre vorher. Und das mag also sein, dass Axel noch immer so einigermaßen strahlend und eigentlich fröhlich aussah. Das wird im Laufe des Films dann etwas anders zwar. Aber er hat eben diese schönen Haare und ist eigentlich, es heißt auch, die gute Seele des Films. Ne? Er ist übrigens, er kann den Drogenkonsum eine ganze Weile noch balancieren. Also Christiane F. bewundert ihn und einen weiteren Fixer dafür, dass sie in einer fast noch bürgerlichen Wohnung leben, dass sie überhaupt noch Arbeit haben, ne? Eben diese Schlosserlehre und noch bürgerliche Verhältnisse für eine Weile.
Ja.
Und das gilt auch für die männliche Hauptfigur, kann man sagen. Michelangelo Fortuzzi spielt Benno, das ist der Freund von Christiane, der eigentlich Detlef hieß und war.
Mhm. Hören wir mal, was Philipp Karlbach dazu zu sagen hat.
Micky ist auf jeden Fall ein wahnsinnig emotionaler Schauspieler, würde ich sagen. Er spielt wahnsinnig viel aus dem Bauch. Der schüttelt das irgendwie so raus, manche Sachen, spielt nah an der Authentizität, schafft es irgendwie, Szenen zu tragen. Ich kann mir nicht genau erklären, wie er das macht.
Ja, die Figur des Benno, die im Buch und in Uli Edels Film Detlef gewesen ist, hat natürlich eine ganz besondere Verantwortung, weil man ja eben auch sehr geprägt gewesen ist durch diese alte Figur, die es jetzt nicht mehr gibt oder die variiert wurde. Ne? Also jeder weiß, wer Detlef ist und wie traurig er sein Leben geführt hat. Auch dieser Benno arbeitet als Stricher und er wird ja eingeführt als jemand, der auf den Strich geht, weil er das Geld für seinen Hund benötigt. Und so eine gewisse Traurigkeit und Gutmütigkeit ist ihm damit auch in die Natur dann natürlich gelegt. Und das, ja, ist eine große Verantwortung, jemanden so darzustellen, dass man deswegen aber nicht unbedingt gleich peinlich wirkt.
Ja, das ist eigentlich ein Sentiment, das es in dem Buch nicht gibt, in dem Bericht. Es ist eher die Hundeliebe von Christiane, also die sehr tierlieb ist. Pferde, Hunde, der hat Katzen und noch in einem späten Stadium läuft ihr ein Hund zu, begegnet ihr am Bahnhof Zoo ein Hund. Und sie ist mal wieder voll drauf und voll breit. Und da kommt ein Stricher und verkauft ihr den Hund für 40 Mark. Also das war eigentlich nicht Bennos Hobby. Aber hier ist es natürlich verbunden, dieses ganze Hundethema, die Hundeangelegenheit, auch insofern, als der Vater von Christiane ein Hunde Züchter ist oder eine Hundezucht machen will in seiner Datsche.
Ne? Ja, aber sag mal, der Begriff, ne, breit, ne, wegen Heroin, weil du ja meinst, der wird ja benutzt von Christian F. im Original. Das ist lustig, weil man sagt ja heute breit eigentlich nur noch zu Alkohol. Und,
ja, behaschisch auch, ja.
Behaschisch, genau. Ja. Und das ist interessant, weil breit ist eigentlich im Grunde ein Begriff, der, denke ich, so stelle ich mir das vor, relativ gut zu Heroin passt, aber nicht mehr, überhaupt nicht benutzt wird mehr im Kontext.
Ne? Ja, also
Stoned oder so würde man wahrscheinlich sagen.
Ja, ja, Stoned verwendet sie überhaupt nicht. Das kommt in ihrem Vokabular nicht vor. Auch zugedröhnt kommt nicht vor, sondern Schussgeil kommt vor. Schussgeil. Sie ist schussgeil und dann ist sie voll drauf. Und übrigens kommt auch nicht etwa voll auf Affe oder so, doch an einer Stelle, glaube ich. Mhm. Aber sehr häufig kommt dann... gibt es Begriffe wie mach kein Fetz und dergleichen, das mit Drogenkonsum nicht unmittelbar zu tun hat. Aber so, die hat ein ganz bestimmtes Vokabular, das die unterschiedlichen Zustände bezeichnet und immer wieder Turkey, also nicht Cold Turkey, sondern we come of Turkey oder der Turkey war nah, das wusste sie dann schon. Und wenn sie schussgeil war, dann braucht es nicht lange und sie war wieder am Bahnhof Zoo oder am Kurfürsten, in der Kurfürstenstraße und suchte dann zunächst Freier und dann kaufte sie Drogen oder sogar oder umgekehrt. Ne? Und da musste natürlich immer ein Dealer da sein, der das Zeug hatte. Ne? Ein halbes.
Ja. Ich würde sagen, wir haben es damit geschafft. Bedanken uns bei Philipp Karlbach und auch bei euch fürs Zuhören. Das war der letzte Teil unserer achteiligen Serie über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das natürlich weiterhin zu sehen ist auf Prime Video und freuen uns auf die nächste Sendung.
Ja, und viel Vergnügen, soweit man das sagen kann, bei der Serie. Wir werden jetzt ja fast alle wahrscheinlich schauen.
Alles klar.
Und danke an sämtliche Darsteller, Produzenten und die Drehbuchautoren, die mit uns gesprochen haben.
Alles klar. Bis bald.
Ja, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.